Aktenzeichen Franz Liszt zum 200. Geburtstag. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Franz Liszt, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, stammte aus dem damals ungarischen Dorf Raiding im heutigen österreichischen Burgenland, doch zu Hause war er stets in Europa. Er war der erste wirklich europäische Komponist. Liszt begann seine Laufbahn als 8-jähriges Wunderkind und wuchs zum Klaviervirtuosen allerersten Ranges heran. Als Paganini des Klaviers war er vergleichbar mit heutigen Popstars, eine der berühmtesten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts überhaupt. Die Frauen lagen ihm zu Füßen und Kunstfreunde vergötterten ihn bis zur Hysterie. Später entsagte er dem weltlichen Ruhm und Glamour und lebte zeitweise abgeschieden in römischen Klöstern. Empfing sogar die Weihen des niederen Klerus und trug den Titel Abbé. Über sich selbst sagte er einmal: Zur Hälfte bin ich Franziskaner, zur Hälfte Zigeuner. Franz Liszt, einer der ganz großen Pianisten des 19. Jahrhunderts, war eine außergewöhnlich charismatische Persönlichkeit. Während jene Jahre, in denen Liszt als gefeierter Klaviervirtuose durch Europa reiste oder als Komponist und Hofkapellmeister in Weimar wirkte, bekannt und gut dokumentiert sind, wurde den mehr als 25 Jahren, die er in Rom verbrachte, bislang wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Diese kulturelle Lücke schließt jetzt eine opulent ausgestattete Bildchronik, eine monumentale Glanzausgabe mit dem Titel Franz Liszt, die Jahre in Rom und Tivoli aus dem Schott Verlag in Mainz. In kenntnisreichen Texten und zahlreichen überwiegend unveröffentlichten Bilddokumenten wird erstmals das Leben und Wirken dieses Künstlers in der ewigen Stadt geschildert, in der Liszt sich zum Katholizismus zuwandte. Die Partitur dazu schrieb der bekannte Pianist und Schriftsteller Ernst Burger.
Er war von Anfang an, er war schon als junger Mensch, er war immer ein tiefgläubiger Mensch, aber hier in Rom hat er sich besonders dem Katholizismus zugewandt und legte alle Äußerlichkeiten ab, wurde natürlich nach wie vor von den Menschen verehrt, wurde eingeladen in die Salons hier und in die Aristokratie, wurde nach wie vor von Frauen umschwärmt und führte hier ein anderes Leben als früher, als er als Virtuose auftrat. Und hier in Rom hat er hauptsächlich komponiert, hat sich dann in die Villa d'Este zurückgezogen und führte ein ganz besonderes Leben hier in Rom.
Soweit also Ernst Burger über die Jahre von Franz Liszt in Rom und Tivoli in dem eben erst erschienenen großartigen Kunstband im Mainzer Schott Verlag. In religiöser Hinsicht sind zwei Kapitel von Liszts vielschichtiger Biografie besonders bemerkenswert. Ein markanter Einschnitt war der Tod seines erst 50-jährigen Vaters in Frankreich. Er war der ehrgeizige Förderer seines Sohnes. Franz Liszt zog sich in der Folge aus dem grellen Licht der Konzertsäle zurück. Den größten Einfluss auf ihn übte Abbé de Lamennais aus, dessen Buch »Worte eines Glaubenden« Liszt mit Begeisterung las. Er erwog schon damals, selbst Priester zu werden und sich der Kirchenmusik zu widmen. Nach künstlerisch und privat turbulenten Wanderjahren mit Wohnsitzen in der Schweiz, in Italien und schließlich in Weimar übersiedelte Liszt mit seiner Seelenverwandten und Geliebten Caroline zu Sayn-Wittgenstein nach Rom. Die lange geplante Heirat mit der polnischen Fürstin kam jedoch nicht zustande, die am 50. Geburtstag Franz Liszts in der Kirche San Carlo in Rom angesetzte Hochzeit wurde kurzfristig abgesagt. Ein dumpfer Schicksalsschlag für beide.
Er blieb zunächst in Rom, wahrscheinlich um die Fürstin zu trösten, die natürlich todunglücklich darüber war, denn sie hatte Jahre um diese Annullierung ihrer Ehe gekämpft. Aber anschließend mag Liszt Gefallen gefunden haben an Rom, an dem schönen Klima, an dem Umgang mit der Geistlichkeit. Er hat mit Kardinälen verkehrt, an der schönen Stadt und war bald wieder umschwärmt von den Malern und Künstlern, die damals hier lebten. Also er galt bald als eine bekannte Persönlichkeit hier in Rom. Und es gibt ja viele Berichte, dass Reisende, die zurückkehrten, dass die erste Frage war, haben sie Liszt gesehen in Rom? Er gehörte also sozusagen bald zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt, natürlich auch aufgrund seiner äußerlichen Erscheinung. Und zum Beispiel hat er einmal an Hans von Bülow geschrieben, adresse simplement Rom. Adressieren Sie einfach Franz Liszt Rom. So bekannt war er bald in Rom.
Liszt blieb bis 1870 überwiegend in Rom und führte gemäß den zwei Seelen in seiner Brust in teils mondänes, teils mönchisches Leben. Im Sommer 1863 zog er sich in das Kloster Madonna del Rosario auf dem Monte Mario zurück, wo ihn auch Papst Pius IX. Besuchte. Quartier bezog er auch im Vatikan und im Kloster Santa Francesca Romana auf dem Forum Romanum. Nach weiteren Konzertreisen empfing Franz Liszt vom Pius IX. Persönlich die niederen Weihen und wurde damit nicht zölibatärer Kleriker. Er trug fortan das Kollar und ließ sich Abbé nennen.
Ich möchte vor allen Dingen seine Großzügigkeit betonen und auch seine Uneigennützigkeit. Er lebte stets anspruchslos hier in Rom. So spektakulär seine Wohnungen auch waren. Er besaß nie ein eigenes Mobiliar, war mit allem zufrieden. Oder in der Villa d'Est, die Wohnungen waren alle sehr schön, aber auf Einrichtung und sowas, das war ihm überhaupt nicht wichtig. Und als besondere Eigenschaft möchte ich noch auch seine äußere Anspruchslosigkeit im Alter betonen. Es gibt zum Beispiel Berichte, wo er mit seinem Diener gereist ist. Und er hat dann im Hotel gesagt, bitte ein schönes Zimmer für meinen Diener und für mich ein anspruchsloses Zimmer. Und er war Zeit seines Lebens war ein tiefgläubiger Mann. Er hat zum Beispiel jeden Tag hat er die Messe besucht in der Früh. Und das hat er auch schon in Weimar gemacht, bevor er das priesterliche Gewand gewählt hat. In Tivoli, in dieser kleinen Kirche neben der Villa d'Este. Und hier in Rom, da ging er meistens, als er später im Hotel Alibert wohnte, ging er durch die Via Vittoria und hat in einer der beiden Kirchen, San Carlo a Corso oder die nächste, dort hat er dann die Messe besucht, hat im Brevier gelesen, also seine Gläubigkeit war auf keinen Fall gespielt, sondern sie war echt.
Der Umfang von Liszts religiös inspirierter Musik ist beeindruckend. Neben zahlreichen Chorwerken, Messen, Oratorien und Psalmen gehören dazu auch Konzerte für Klavier und Orchester sowie gregorianische Melodien. Herausragend sind etwa die Missa Solemnis, die neben den Messen von Anton Bruckner zu den Höhepunkten der Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts gezählt wird. Große Verbreitung fand auch die ungarische Krönungsmesse, in der der Tonkünstler Melodien im Stile der ungarischen Rhapsodien verwendete. In dieser Zeit komponierte Liszt auch seine Oratorien »Legende von der heiligen Elisabeth« und »Christus«. Franz Liszts Spätwerk, fast durchwegs Sakralmusik, greift häufig Themen rund um Tod und ewigen Leben auf. Der große Komponist fand dafür eine eigenwillige musikalische Sprache.
Man kennt viele seiner wirklich wertvollen Werke, kennt man nicht, aber seine besten Werke, ich nenne zum Beispiel die Année de Pèlerinage, die H-Moll-Sonate, sind den besten Werken Schumanns und Chopins zur Seite zu stellen. Und diese falsche Beurteilung von Liszt kommt hauptsächlich oder fast ausschließlich daher, dass er sehr beneidet wurde. Alfred Brendel hat einmal gesagt, er gilt als der größte Neiderreger in der Musikgeschichte, weil ihm alle Attribute fehlen, die man gewöhnlich von einem Genie erwartet. Und außerdem kommt hinzu, dass sein großer Ruhm als Pianist sein Können als Komponist verdunkelte. Das heißt, beides zu sein, ein großer Komponist und ein großer Pianist, so viel konnte man von einem Menschen nicht erwarten, so viel Großes oder sowas mutete man ihm nicht zu. Eigenschaften, die den Nachruhm der Genies zu garantieren pflegen, also zum Beispiel Mozarts und Schuberts früher Tod, Mozarts Verarmung, Beethovens Taubheit, Schumanns Wahnsinn, das alles, Liszts Leben bietet dem Mitleid zu wenig Nahrung, so möchte ich sagen.
Ernst Burger über die Jahre von Franz Liszt in Rom und Tivoli in dem eben erst erschienenen großartigen Kunstband im Mainzer Schott Verlag. Im Zuge einer Reise zu dem von seiner Tochter Cosima Wagner geleiteten Bayreuther Festspielen starb der zu diesem Zeitpunkt schon schwerkranke Liszt am 31. Juli 1886 mit 75 Jahren. Er wurde am 3. August in Bayreuth beigesetzt. Bei der Totenmesse spielte Anton Bruckner an der Orgel.
Natürlich war Liszt kein Heiliger, dennoch gibt es keinen Komponisten, dem ich lieber begegnet wäre. Sein Geltungsbedürfnis, der Glanz seiner magnetischen Wirkung wurden im Zaum gehalten durch einen Zug von Selbstlosigkeit und Demut. Welcher andere Musiker hat so oft und so großmütig anerkannt, so gern seine Gaben mit anderen geteilt? Wer sonst hätte die Bitternis des Herzens, die persönlichen und künstlerischen Enttäuschungen seiner späteren Jahre mit so imponierender Fassung getragen? Wer die Kraft gehabt, aus den Exzessen seiner virtuosen Zeit die Konsequenzen zu ziehen, vom Konzertpodium abzutreten und, im Spätwerk, alle überflüssigen Noten der Vergangenheit in einer Kargheit abzubüßen, die die Musik bis an den Rand des Verstummens bringt.
Alfred Brendel im Vorwort des Bildbandes Franz Liszt, Die Jahre in Rom und Tivoli von Ernst Burger. Thank you.
Sie hörten Aktenzeichen. Franz Liszt zum 200. Geburtstag. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.